So, wir wollen heute zur Betrachtung des Wortes Gottes die Schrift aufschlagen in 1. Korinther Kapitel 9. 1. Korinther Brief Kapitel 9, und da lesen wir die beiden Verse 24 und 25. Wo es heißt, wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, laufet also, auf dass ihr ihn erlanget. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, auf dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Soweit Gottes Wort. Paulus schreibt hier an die Gemeinde zu Korinth. Er hat ihnen vieles mitzuteilen, und hier haben wir eine besondere Sache vor uns. Der Apostel drückt Dinge des Lebens aus, er nimmt sie als Beispiel, um geistliche Dinge damit uns zu zeigen. Bei diesem Vorgang, da fallen Ausdrücke wie Rennbahn und Laufen und Preis und Krone und so weiter. In diesen zwei Versen wird uns außerordentlich viel mitgeteilt, und es ist vonnöten, dass wir ein wenig hineinschauen in den Inhalt, damit wir Gottes Wort recht verstehen. Er begegnet ihm mit dem Ausdruck, wisset ihr nicht. Paulus redet von der Warte zu ihnen als ein solcher, der unterwiesen ist in der Lehre des Herrn. Und er sieht nun, er sagt nicht zu ihnen, ihr wisst nichts, wie der Kaiaphas. Der hat gleich zu den Priestern gesagt, ihr wisset gar nichts. Das sagt er nicht. Er stellt hier in die Frage, oder wisset ihr nicht? Sie mussten es wissen. Und leider gibt's auch in unserer heutigen Zeit viele, viele allgemein in der Gemeinde Jesu, die nicht wissen, was Paulus hier sagen will, obgleich es geschrieben steht. Das Ziel des Apostel Paulus ist, er will die Gläubigen ermuntern, er will die Gläubigen ermutigen, den himmlischen Preis, um den es hier geht, das köstliche Kleinod zu erlangen. Das ist nicht, wie manche gemeint haben, etwa das ewige Leben. Das ist's nicht. Es ist nicht das ewige Leben, sondern der himmlische Lohn. Es geht ja hier um die Lohnesseite von Kämpfen. Niemand könnte sagen, ich habe ewiges Leben bekommen von Gott, weil ich wie ein ungeheuerlicher Kämpfer gekämpft habe. Deshalb würde niemand errettet. Unsere Errettung, die wir in Christo besitzen, ist uns einzig und allein durch seine gottesallmächtige Gnade zuteil geworden. Er spricht sie an und sagt, wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, in dieser Rennbahn sollten wir die Lebensbahn sehen, in der letztlich alle Menschen am Laufen sind. Und da müssen wir erkennen, dass auch alle Menschen ein bestimmtes, ein gewisses Ziel haben. Nicht alle diese Ziele sind nach Gottes Gedanken oder Gottes Wortmitteilung. Sie laufen in der Lebensrennbahn oftmals auch ohne Ziel, denn alles das, was Christus den Herrn in der Ewigkeit nicht zum Ziele hat, ist ein vergebliches Gelaufen. Und viel Laufen ist auf dieser Erde ein mannigfaltiges auch Durcheinanderlaufen. Manche laufen auch rückwärts, andere wieder laufen zurück, um wieder neu Anlauf zu nehmen, die nächste Hürde zu nehmen. Aber wir sollten, wie wir gleich hören werden, nach ganz bestimmten Vorgaben des Wortes Gottes laufen, weil einzig und allein uns Gottes Wort das rechte Laufen lehrt. Es war gesagt, es laufen zwar alle, aber einer empfängt den Preis. Sagt der große Heidenapostel, wir dürfen das und wir wollen das glauben, dass nicht alle, die da laufen in diesem Leben, auf dieser Lebensbahn auch das Ziel der ewigen Herrlichkeit erreichen. Er fügt nun hinzu und gibt praktisch, es ist zwar kein Befehl, aber er gibt uns eine strikte Weisung. Er sagt, laufet also! Es ist aber viel besser, wenn wir die Worte Pauli als Befehl auffassen, als dass wir Gottes teurem Worte ungehorsam sind. Wir sollen laufen, damit wir diesen Preis nach Vers 24 erlangen. Es ist ein Preis und unser ewiges Leben ist kein Preis. Auch dann nicht, wenn es manchmal so verkündigt wird. Wir müssen das denen entschuldigen. Wir haben nicht tief genug ins Wort Gottes hereingeschaut. Wir müssen es ihnen nicht gleich tun, weil Gott uns gerade sehr, sehr tief versucht, in sein Wort hineinzuführen, wollen wir dankbaren Herzens sein. Unser ewiges Leben ist kein Preis. Und wenn wir schon von Preis in der Beziehung unseres Lebens reden, dann hat's allein Christus empfangen, dort am Kreuz. Da hat er's durch seine Leistung am Kreuz verdient, indem er sein Leben hingab. Wir kennen die Geschichte seiner Kreuzigung. Und weiter sagt der Heidenapostel ihnen, diesen Korinthern, dass jeder, der kämpft, er fordert also auf, und nur ein solcher wird den Preis erlangen und erhalten, der da kämpft. An dieser Stelle haben wir wieder unter anderem einen Beweis, dass Jesus Nachfolge nicht passiv, sondern aktiv zu geschehen hat. Kämpfen! Und wer zu faul zum Kampf ist, der wird auch nie gekrönt werden können. Dafür ist Gott ein gerechter Gott, der alles das, was Lohn beinhaltet, austeilt nach seiner eigenen göttlichen Gerechtigkeit. Und da wird niemand ungerecht behandelt. Das ist ja das Schöne bei unserem Gott. Wenn wir einmal in der Ewigkeit sein werden, was unser ewiges Leben anbelangt, da hat keiner mehr und keiner weniger. Da ist eine riesige Palette und auf dieser Lebenspalette seiner Herrlichkeit werden wir alle in Gleichheit gefunden. Worin es aber riesige Unterschiede geben wird, das ist der Lohn. Das ist unser Thema hier. Das ist Preis und Krone, für die wir zu tätig werden müssen. Zu arbeiten haben, zu kämpfen haben, sagt Gottes Wort hier an dieser Stelle. Gott will, dass wir aktiv sind, weil einzig und allein der Lohn verdient werden muss durch Kampf. Nicht durch Schlaf, nicht durch Faulheit, nicht durch Sündenableistung, sondern durch Kampf gegen das, was uns entgegensteht, uns den Lohn zu vermitteln. Gegen alles das haben wir zu kämpfen. Nicht am Nächsten, sondern an uns. Denn jeder rennt in dieser Rennbahn des Lebens individuell vor Gott, der da ein Herzenskenner aller ist. Nun, dieses aktive Kämpfen kann auch anders ausgedrückt werden. Der Apostel Jakobus, der sagt das zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 23 mit anderen Worten. Er drückt es in diesem Vers 23 mit Täter seines Wortes aus. Ein Täter seines Wortes. Das heißt also, das Wort Gottes hat heute, wir haben es gelesen, in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 zu uns geredet, und wir haben Täter dieses seines Wortes zu sein. Und in Vers 25 von Jakobus 1, da drückt der Apostel noch ein weniger aus, und wir wissen, dass der Jakobusbrief ein Brief der Praxis ist. Und wir haben ja heute ein praktisches Thema, und da sagt er in Vers 25, Täter des Werkes. Das ist aktiver. Hier ist etwas. Und Gott will in deinem Leben etwas sehen. Er will Einsatz und Hingabe sehen, denn das ist das Echo und Resultat deiner Liebe zu Christus. Dieser Gott, der dich in Christo zuerst geliebt hat, erwartet, wenn du in seine Gemeinschaft dich stellst, ein ganz bestimmtes geistliches Echo. Das erwartet Gott. Wir sehen also, dass die Bibel Gottes Wort diese aktive Haltensweise von Kämpfen hier in unserem Thema auch anders auszudrücken weiß, aber wir verstehen und wissen genau, was hier gemeint ist. Hier heißt es, dass jeder, der kämpft, also nicht nur der eine oder andere, das ist ja das große Manko in der Gemeinde Jesu, dass wir meinen, da könnte jemand Kämpfer studieren und die anderen könnten die Hände in den Schoß legen. Das ist nicht neutestamentliche Lehre. Das ist natürlich schon irgendeine Lehre, aber keine biblische. Gottes Wort kennt für solche, die errettet und erlöst sind, nur aktives Wirken zur Ehre Gottes. Wir sind nicht aktiv, damit wir nicht rosten unter dem Volksmund, man sagt, wer rastet, der rostet. Nein, so deshalb nicht. Sondern wir tun es aus Liebe zu unserem Herrn, der uns errettet und erlöst hat und seinen Willen in seinem Wort hinterlassen hat, dass wir nach seinem Willen tun. Wer nicht nach seinem Willen tut, der soll es sein lassen. Gott zwingt niemand, aber er bittet darum, dass wir ihn, Christus, zum Vorbild nehmen, gerade auch in der Rennbahn unseres Lebens. Wer nun und jeder, der so kämpft, soll enthaltsam oder muss enthaltsam sein in allem. Ja, hier meint Gott nicht, dass wir nichts mehr essen, nichts mehr trinken, nicht mehr schlafen gehen und warten, bis der Tod uns ereilt, das meint die Bibel nicht. Sondern wir haben auch darin aktiv zu sein und haben zu essen genug, weil und soweit Gott es da reicht. Und er reicht es da in Fülle. Wir haben durch die Gnade Gottes in unserem Deutschland seit Jahrzehnten einen ernährungstechnischen Boom, dass es wohl kaum Menschen gibt, die hier verhungern. Ich könnte mir es nicht vorstellen, es sei denn, dass jemand da krank ist. Aber sonst wird er nicht umkommen. Aber wenn wir hier von Enthaltsamkeit schon hören, und wenn wir schon enthaltsam sein sollen in allem, dann wissen wir, dass es die Dinge sind, die erstens Sünde beinhalten und zweitens auch Dinge sein können, die nicht Sünde sind. Und gerade in dem zweiten Abschnitt wird uns so manches klar. Wenn wir in Fragestunden, insbesondere in anderen Gemeinden von jungen Gläubigen gefragt werden, Bruder Bergmann, ist das Sünde, wenn ich ins Theater mal gehe, nur im Jahr einmal? Ich sage, das weiß ich nicht, du musst den Herrn fragen, ob er dir es genehmigt, frag mal schön. Dann wird er dir es schon sagen. Ich kann das nicht sagen, ob dir das zur Sünde ist. Das sind die Dinge, die nicht direkt Sünde sind, aber mit Sicherheit Sünde sein werden, wenn wir uns nach Gottes Willen erkundigen. Es gibt da viele Dinge, wir müssen die hier nicht aufzählen. Ich habe meine Gemeinschaft und meine Erlösung nicht im Theater. Ich möchte das nur hier klarstellen, deshalb hat mich auch noch niemand in einem Theater in meinem ganzen Leben gesehen. Es genügt mir, dass ich das Lebenstheater in der Rennbahn betrachte. Das langt mir vollkommen und genug, wenn ich sehe, wie die Menschen, insbesondere die sich weise dünken, vom Teufel dafür 10-mal mehr belogen werden als andere. Das anzuschauen macht mir manchmal gar keinen Spaß. Aber ich sehe es, ich bin mit hineingestellt in die Rennbahn des Lebens und laufe mit. Ich laufe nicht irgendwie, sondern ich bemühe mich hier danach zu tun. Und ich möchte den Gläubigen nur sagen, tut das, was Gottes Wort sagt. Wer Zweifel hat, der kann kommen, der kann sich's bestätigen lassen. Wir können nicht irgendwie in der Rennbahn umherrasen, kreuz und quer, oder dort mit einem deftigen Picknick beginnen, denn es ist in der Rennbahn eine Zeit, ob's ein 100-Meter-Lauf ist oder ein 5-Kilometer-Lauf, ihm ist Zeit unterworfen. Das ist die erste Ordnung. Da wird auch ganz genau gestoppt, wenn der Lauf beginnt. Dieser Lauf beginnt oft mit einem Schuss in die Luft, damit niemand das erst eine Minute später mitkommt, weil der ein bisschen doof ist. Deshalb schießt man und gibt Wink, akustische und optische Zeichen, damit jeder zum gleichen Zeitpunkt, damit niemand sagen kann, ja, ich hatte aber weniger Zeit wie der andere. Das gibt's eben nicht. Und dort, wo der Einlauf ist, da wird wieder ganz genau gestoppt. Da kann niemand sagen, ja, ich war vor dem ersten schon 5 Minuten vorher dort durchgerannt. Das kann er zwar sagen, aber das gilt dann nicht. Das heißt also, dass uns Paulus in seinem Wort im Neuen Testament eine ganz besondere Mitteilung hinterlassen hat. Wir sehen einfach, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wort genau kennen. Und dazu schlagen wir 2. Timotheus auf. Und der Paulus schreibt an den Timotheus im 2. Timotheus 2, den Vers 5, da heißt es, wenn aber jemand kämpft, jetzt haben wir diese Leute, die da kämpfen, die da aktiv sind, so wird er nicht gekrönt. Das war ja das Höchste, die Krönung, die hohe Auszeichnung der Ewigkeit, wenn er nicht gesetzesmäßig kämpft. So, und das ist unser Thema. Wir haben nach den Vorschriften der Rennbahn zu laufen und nicht anders. Und es ist nicht erlaubt, das Bett mitzunehmen und mitten in der Rennbahn querzulegen und dort erst ein Schläferchen abzusolvieren. Alles das erlaubt uns Gott nicht. Und wie viele Gläubige liegen an dem Rand der Rennbahn, damit sie nicht getreten werden, der Vorbeiflitzenden, und fangen an und schnarchen da laut. Alles das hat Gott uns nicht erlaubt. Wir haben ganz klare Spielregeln, nach denen wir zu verfahren haben. Und danach haben wir zu laufen. Und alles, was wir uns selbst erlauben, ist gegen die Regel unseres Gottes, ist gegen das Gesetz der Rennbahn, welches Gott gegeben hat. Die nun, er spricht sie mit jene an. Das sind solche, die außerhalb des Willens Gottes in der Rennbahn des Lebens laufen. Sie ringen um eine vergängliche Krone, um einen vergänglichen Lohn. Manchmal muss ich mich wundern, wenn ich solche Flitzer über sie lese, was die da so bekommen als Jahresgage. Bei den Fußballern zum Beispiel. Das sind Artikel, die mich wieder interessieren. Was die so bekommen. Was ein Familienvater mit 3 oder 5 Kindern bekommt und was ein Flitzer auf dem Fußballplatz bekommt, das ist überhaupt nicht aufeinander einzuspielen. Nun, alles das finden wir in der Rennbahn des Lebens. Die laufen alle. Aber das Ziel, war eingangs gesagt, kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Sie laufen um eine vergängliche Krone, um einen vergänglichen Lohn, um einen vergänglichen Preis. Sie laufen um eine völlig vergängliche Ehre. Und ich bin erstaunt, wie schnell eine solche Ehre eines Sportlers doch wieder verschwunden ist. Wir aber laufen nicht gleich den Fußballern hinter dem Ball her, sondern um eine unvergängliche Krone, um einen unvergänglichen Lohn, eine unvergängliche Ehre, um einen unvergänglichen Preis. Und hier haben wir durch Paulus angekündigt, die Gegenüberstellung, wie wichtig es doch ist. Wisset ihr nicht, sagt er, so beginnt er in Vers 24. Und hier haben wir den Beweis, dass die Masse der Korinther das nicht wusste, was hier gesagt wird. Dass wir um eine unvergängliche Krone, um eine unvergänglichen Ehre, um einen unvergänglichen Lohn laufen. Jeder Einzelne, der in dieser Rennbahn läuft, hat den festen Vorsatz, den Preis oder das Ziel gesetzesmäßig zu erlangen. Niemand steht bei solch einem Lauf still. Jeder läuft, so viel er nur kann, so viel er nur in der Lage ist, läuft er und läuft und läuft. Da ist alles Zurückschauen, Geschwister, nicht wahr? Diese üble Art der Gläubigen zurückzuschauen, nicht wahr? Die hat dort gar keinen Platz. Denn wenn ich zurückblicke, dann verliere ich im selben Augenblick das Ziel aus dem Auge. Das ist doch ganz klar, dass unser Ziel nicht hinten liegt. Und doch werden nicht alle den Preis bekommen. Das ist uns auch klar. Das war auch jetzt in Jugoslawien so, dass da Spiele ausgetragen wurden, da sind viele herunter, besonders von den Deutschen, und die haben nur wenig Preise mitbekommen. Da waren schlechte Referenzen dann zu hören. Über diese Kämpfe dort weiß ich nichts Näheres, weil ich keine Zeit habe, das zu lesen. Aber ich interessiere mich über andere Dinge. Und das muss ich wissen. Weil ich das mit dem Worte Gottes vergleiche und will da genau informiert sein. Der Apostel will nicht sagen, dass nur ein Mensch auf dieser Erde den Preis empfängt. Dann hätten mit Sicherheit der Apostel Paulus gehabt, das ist klar. Der hätte uns nicht mehr auffordern können, dass wir auch noch laufen sollen. Und der hätten mit Sicherheit nicht gehabt, den hätte Herr Jesus gleich mit hochgenommen. Da hätten wir gar keinen Preis mehr auf dieser Erde gehabt. Das ist also hier gar nicht gemeint. Sondern, dass der Sieger derjenige ist und dazu zählt, wer mit einem solchen Ernst, wer mit solch einem Eifer, mit einem Glauben, mit einer Hingabe und Selbstverleugnung, genau wie diese Wettläufer, die laufen ja nicht nur an diesem Lauftage, sondern diese Renner, die machen jeden Abend ein paar Kilometer runter. Würden die ganze Zeit für sich privat verbrauchen und wenn es dann drauf ankommt, mal laufen wollen, dann würden die nichts, da würden die nicht unter den Siegern sein. Hier sehen wir, dass unser ganzes Leben in die Nachfolge Jesu gestellt sein muss, um hier als solche erfunden zu werden, die da würdigerweise Lohn empfangen in der Ewigkeit im unvergänglichen Preis. Und zwar auch in der vorgeschriebenen Bahn, der vorgeschriebenen Bedingungen, sie zu laufen haben, um den Preis zu erlangen. Lasst uns dieses Bild recht ins Auge fassen und im Auge behalten. Es betrifft uns alle. Es ist niemand, der in der Jesus-Nachfolge gefunden würde, den das nicht betreffen würde. Wie laufen und wie ringen die Weltkinder, die doch nur den Gott dieser Welt dienen? Um den Wert eines ganz nichtigen Preises. Wie können die alles hingeben für eine Sache, die in der Endkonsequenz schon vorher erkannt ist, nicht mehr als nichts zu sein? Wie sollten darum wir die unvergängliche Krone, das Ziel in der Herrlichkeit anschauen? Und hinjagen, sagt Paulus, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo, nach Philipper 3, Vers 14. Darauf kommt das an. Und wenn dein Herz wirklich auf das Ziel droben gerichtet ist, dann ist es mit den Dingen des Herrn auf dieser Erde verbunden. Dann ist es verbunden mit der Gemeinde, die noch hier auf Erden ist, mit den Nöten und Problemen derer, die auf der Rennbahn schlafen möchten, mit solchen, die in der Rennbahn laufen und blind sind, und ich rede hier von Kindern Gottes, die in Rechthaberei nicht wissen, sollen sie links oder rechts aus der Rennbahn erstmal herausspringen. Dass wir uns um die Förderung seiner Gemeinde bemühen, wie die Bibel sagt, die sein Leib ist. Und dann trittst du ein in den großen und gigantischen Kampf für das Wohl und das Wachstum seiner Gemeinde nach Kolosser 2, Vers 1. Der Herr möchte dich in dieser Tätigkeit finden. Gottlob kann jeder dazu beitragen, der eine mit dem, der andere mit jenem, was er zu tun vermag, aber er soll es so tun, damit er viel Lohn empfängt in der Ewigkeit. Ach, wie viele sind doch auch in der Gemeinde des Herrn ohne rechtes Wissen eine Aufgabe zu haben. Und da ist natürlich jetzt die Frage, gehörst du etwa dazu? Gehst du gedankenlos unter die Verkündigung, weil auf dem Kalender steht, dass heute wieder Sonntag ist? Oder gehst du unter Gottes Wortverkündigung aus Gewohnheit, weil nun mal in dieser Stunde Versammlung ist? Wenn das der Fall wäre, würdest du laufen außerhalb der Vorschrift. Wir sollen ja gesetzesmäßig kämpfen. Und du fühlst, da sein zu müssen, weil andere da auch da sind. Das sind nicht die Argumente unseres Zusammenkommens. In erster Linie sind wir hier, weil wir wissen, dass unser Herr hier ist. Und er wartet auf uns, und es ist schon eine, ich sag's mal jetzt, eine Frechheit, wenn der Herr da ist und wir lassen ihn warten und wir kommen nicht, weil wir gerade, wie man es so im Volksmund sagt, keine Lust haben. Nun ja, auch dürfen wir pünktlich sein, denn, naja, wir sollten dem Herrn nicht antun, dass er, der gewaltige Gott, auch noch auf uns wartet. Wer sind wir denn, die wir ihn warten lassen? Oder ist der Grund der, wer da wohl am Sonntag reden wird? Auch das gibt's in Gemeinden. Zur Schande sage ich's, der Gemeinde Jesu allgemein. Was aber ist darin deine Verantwortung? Bist nicht auch du, der du zur Leibesgemeinde des Herrn zählst, ein Gelenk, wie die Bibel sagt, der Darreichung an dem Leibe Christi gesetzt? Gott hat keine Glieder, die nicht funktionell wären. Das gibt es nicht. Wir müssen uns jetzt nicht darin ergehen, aber vom Thema gehört das hier mit ein wenig her. Und wir bedauern einfach die Gläubigen, die etwas neben der Rennbahn laufen. Neben der Rennbahn, da laufen die Mitglieder. In der Rennbahn hat Gott nur Glieder seines Leibes laufen. Die gehören dann dem Herrn Jesus. Wir sind als Gelenke zur Darreichung an dem Leibe Christi gesetzt, sagt Paulus in Epheser 4, Vers 16. Und diese Aussagen sind so unumstößlich, dass wir sie ernst nehmen dürfen, auch ein jeder für uns selbst. Oder meinen wir haben keine Aufgabe und würden sagen, naja, wir sind Gelegenheitsarbeiter im Reiche Gottes oder Kurzarbeiter. Das gibt es mit Wahrheit nicht. Das mag es auf dem Arbeitsamt geben, aber nicht bei uns. Im Reiche Gottes ist so viel Arbeit da, dass wir nicht fertig werden. Der Herr Jesus selbst hat das gesagt. Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen wiederkommen wird. Da steht nichts davon, ihr habt in der Zwischenzeit arbeitslos zu spielen. Das ist nicht da drin. Ist deine Anwesenheit in der Gemeinde, in der Gemeinschaft eine Ermutigung für andere? Wenn du vorher nicht im Heiligtum warst, hier vor dem Zusammenkommen, das heißt im Gebet, dann kannst du auch keinen Wohlgeruch Christi verbreiten. Das sind die Spielregeln in der Rennbahn für die Gläubigen, in der Rennbahn des Lebens. Hat der Herr Jesus dich vorher in der Verborgenheit gesehen, wie du deine Hände zum Throne hoch zur Gnade, zum Thron der Gnade emporhobest, wie wir das in Matthäus 6, Vers 4 lesen? Hast du deine Hände mit an das Netz gelegt? Gibst du Einladungen weiter? Wir haben nicht immer, aber fast jeden Monat haben wir hier offenen Abend. Nötigst du sie nach der Weisung des Wortes im Neuen Testament mit hier hereinzukommen? Interessant ist es hier, wo es heißt, die das Netz zogen, nicht wahr? Das sind solche, die Hand angelegt hatten, die das Netz zogen, nicht die anderen. Da heißt es, die winkten ihren Genossen, ihnen zu helfen, mitzuziehen. Das steht in Lukas 5, Vers 7. Der Jesus möchte natürlich, dass wir nicht Unwissende sind. Dass wir nicht wie die Bauern durch die Gegend laufen, ohne links und rechts zu sehen, weil sie wissen, es muss erst regnen, bis die Saat aufgehen kann. Der Bauer hat auch in der übrigen Zeit Tätigkeiten, die zu verrichten sind. Er hat das Gerät vorzubereiten für die Ernte. Das Ziehen der Netze ist eine Vorbereitung der Erntezeit. Und wie viel Winke hast du da schon unbeachtet gelassen? In den Zeiten, seit du dich bekehrt hast. Der Jesus will uns ja reich machen. Er will ja unser Lohn sein. So steht's geschrieben. Interessant ist, ich will das bei dieser Gelegenheit gleich einfließen lassen, die Gemeinde Jesu ist eine Genossenschaft. Nicht die Raiffeisengenossenschaft, die nicht, die meine ich auch hier nicht, weil ich gerade vom Bauer gesprochen habe. Nein, ist eine Genossenschaft, so sagt die Bibel. In 2. Korinther 6, Vers 14 steht das. Und wir lesen des Weiteren, dass wir Genossen des Christus sind. Wir sind Genossen des Christus nach Hebräer 3, Vers 14. Deshalb können wir unsere Genossen rufen, zieh mal mit hier. Lauf mal mit in der Rennbahn. Da hinten wird gezogen. Zieh mal mit. Und unsere Genossen, die wir haben, sind nicht die Genossen dieser Welt. Denn ich weiß sogar, ich muss es nicht unbedingt weiter sagen, aber ich sag's mal heute weiter. Sogar im Roten Khmer von Moskau, da nennen sich jene Genossen. Aber das sind wir nicht. Genosse sowieso, habe ich gelesen. Ich bin da keiner davon. Ich brauche keine Angst zu haben. Das ist aber keine Genossenschaft, wie wir sie kennen, sondern wir sind Genossen der himmlischen Berufung. Steht geschrieben. In Hebräer 3, Vers 1. Ja, und wir lesen des Weiteren, dass wir dann, wenn wir solche ziehen, die am Netze tätig sind und mitzerren und mitziehen, was wir auch Kraft in unseren Händen, in unseren Beinen haben. Da finden wir in Hebräer 10, Vers 33 die Leidensgenossenschaft. Wir dürfen in dieser Arbeit seines Reiches, in dieser Genossenschaft dann auch teilhaftig werden, der ganzen Verspottung. Das ist Leidensgemeinschaft. Deshalb sagt Paulus im Brief an Philemon, er gibt ihnen keine doktrinären Winke oder Befehle, wie das manchmal irrenderweise in der Gemeinde Jesu getan wird, sondern er sagt, wenn du mich für deinen Genossen hältst, die Entscheidung hat beim anderen zu sein. Wir haben nicht für andere zu entscheiden. Das ist Diktatur. Herr Jesus war kein Diktator. Die Arbeit im Reiche Gottes wird auf Freiwilligkeit getan. Alles andere ist Gesetz. Christus des Gesetzes Ende. Die das Netz zogen, winken ihren Genossen, ihnen zu helfen. Vielleicht hast du Freude. Vielleicht hast du herzliche Freude. Wenn du siehst, dass hier ein Josua kämpft, wie er das tat. Dort ein Gideon im Kampf ermattet, in der Auseinandersetzung mit dem Feind ihm nachjagt. Wie wir das in Richter 8, Vers 5 lesen. Und du hast gut zugeguckt, deshalb hast du alles so schön mitbekommen. Du warst aber keine Hilfe für den Josua und keine Hilfe für den Gideon. Und mit den Netzen hast du gesagt, ich bin kein gelernter Fischer, deshalb ziehe ich nicht mit. Du warst keine Hilfe, sie zu unterstützen. Und wir können sagen, du kannst und sollst anderen Hilfe sein. Wenn sie sehen, wie du schon in der Rennbahn allein mitläufst, bist du anderen einer Ermutigung. Die gucken dich an. Und wenn die dich sehen als einen Faulpelz, gehe hin zur Ameise, du Fauler, du Stinkiger. Du sollst nicht in der Rennbahn gefunden werden. Gottes Wort sagt, wer in der Erntezeit schläft, ist ein schändlicher Mensch. Schande ist auf der Gemeinde Jesu gebracht worden durch solche, die nicht liefen. Und dass du nicht stehen bleibst. Wer bist du? Wie sieht dich der Herr im Lauf der Rennbahn? Läufst du überhaupt in der Rennbahn? Oder bleibst du darin stehen? Oder bist du einer, der seinen Missionsauftrag darin erkennt, andere im Laufe zu stoppen, durch unheilige Probleme? Wenn du den Preis erlangen willst, dann sag dir ganz klar, Gottes Wort heute, wie wir das verlesen haben. Laufet also, Vers 24. Er sagt nicht, laufet irgendwie, sondern also, wie Gottes Wort es sagt. Und dann wirst du zur Freude deines Herrn in der Ewigkeit großen Lohn empfangen. Dass der Herr Jesus sagt, dass da keiner sein wird, der nur hundertfältig empfangen wird. Der Jesus redet an anderer Stelle mit tausendfältig. Wir kennen die Aussagen des Wortes und freuen uns darüber, wie Paulus die geistlichen Dinge, die uns alle betreffen, anzusprechen vermag, in einer Art, in einer Weise, um die täglichen Geschehnisse aufzunehmen, um uns geistlich damit Unterricht zu erteilen, Ausrichtung zu geben und uns Hilfe zu werden, Ermutigung und zugleich auch Ermahnung und Förderung. Alles das finden wir in diesen beiden Versen. Und der Herr Jesus möchte nun haben, dass wir keine vergesslichen Hörer sind. Denken wir jetzt an das Wort in Jakobus 1, Vers 23 bis 25. Sondern Täter seines Wortes und Täter seines Werkes. Amen.